Vielen, vielen herzlichen Dank, Deborah. Und du hast gerade die Botschaft auch ein Stück weit vorne weggenommen. Bis zum letzten Atemzug will ich bei dir bleiben. Wie der Apostel Paulus gekämpft hat, gekämpft für die Gemeinde in Korinth, faszinierend. Und deswegen, wir machen heute Morgen weiter mit unseren Schritten durch die Bibel. Erstes Kapitel vom zweiten Korintherbrief. Vielen Dank dir auch, Josh, für die ganze Einleitung, für das ganze Moderieren. Und wir wollen miteinander aufschlagen und ich möchte Sie auch zu Hause motivieren und auch Sie im Saal, wenn Sie dann zu Hause sind, lesen Sie vielleicht nochmal das erste Kapitel oder den ganzen zweiten Korintherbrief ein paar Mal durch. Machen Sie sich Gedanken, fragen Sie sich, was will hier der Apostel Paulus sagen oder besser gesagt, was will uns der Herr Jesus hier mitteilen? Und wir wollen miteinander lesen, ich lese noch einmal Vers 1 bis 3, wo der Apostel Paulus Folgendes schreibt. Es schreiben Paulus, der nach dem Willen Gottes zum Apostel von Jesus Christus berufen wurde, und Timotheus, der Bruder, an die Gemeinden Gottes in Korinth und an alle Heiligen in der Provinz Achaia. Gnade und Frieden wünschen wir euch von Gott, unserem Vater, und von Jesus Christus, dem Herrn. Was für ein Zeugnis, schreibt der Apostel Paulus, es schreiben Paulus und Timotheus an die Gemeinden Gottes in Korinth und an alle Heiligen. Ist das nicht faszinierend, wenn man das Leben der Korinther kennt? Er schreibt etwas ganz anderes. In Jesus Christus seid ihr abgewaschen, in Jesus seid ihr geheiligt, in Jesus Christus seid ihr eine neue Kreatur, gleich zu Beginn. Machen wir aber einen kurzen gedanklichen Rückblick oder einen Überblick. Wir wollen mal schauen, was alles der Apostel Paulus schon in diese Gemeinde investiert hat. Oder wenn man denkt, er als Pastor oder als Apostel, als Hirte der ganzen Gemeinde, wie er sich bemüht hat und wie wenig an und für sich am Anfang rausschaute. Der Apostel Paulus hatte in Korinth 1,5 Jahre gearbeitet. Eine Gemeinde entstand und dann, nach 1,5 Jahren Arbeit, am Tag hat er gearbeitet, das Zelt machen, nachts hat er die Gemeinde unterrichtet, hat sie weitergeführt und dann verlässt er eben nach 1,5 Jahren die Gemeinde wieder und dann hört er über Umwege, dass in Korinth, dass da Probleme waren. Probleme, die den Apostel Paulus innerlich bewegten, ihn nicht zur Ruhe kommen ließen. Und aufgrund dieser Probleme schreibt er einen Brief. Einen Brief an die Gemeinde, an die Ältesten der Gemeinde Korinth. Und dieser Brief ist bekannt als der verlorene Brief. Also ein Brief, den wir nicht haben, der irgendwo verloren gegangen ist. Woher wissen wir das, dass der Apostel Paulus einen Brief geschrieben hat? Nämlich aus 1. Korinther Kapitel 5, Vers 9, wo er sagt, und er schreibt das den Korinthern und sagt, in meinem früheren Brief habe ich euch von dem Umgang mit Menschen gewarnt, die ein unmoralisches Leben führen. Also der Apostel Paulus, 1,5 Jahre gearbeitet, dann geht er weg, hört auf Umwege, dass da Probleme sind, er schreibt einen Brief, den verlorenen Brief. Leider bleibt da die Wirkung aus, es gibt keine Veränderung. Also er schreibt einen Brief, die Korinther, die lesen ihn, nehmen ihn zur Kenntnis, aber ihr Lebensstil bleibt, wie es war. Weiterhin sind da unmoralische Zustände, Probleme. Und was macht der Apostel Paulus? Er setzt sich wieder hin. Er schreibt wieder. Auch hier wieder die Gemeinde Korinth, die bleibt ich-bezogen, die bleibt stur. Sie verharren in der Sünde, zeigen keine Einsicht, keine Veränderung. Nun, was würden wir tun, wenn wir 1,5 Jahre lang in der Gemeinde arbeiten und die leben in Sünde, in Unmoral, keine Veränderung? Wir predigen das ganze Wort Gottes, wir machen keinen Abstrich. Er als Apostel Paulus hat die ganze Fülle des Evangeliums ihnen verkündigt. Würden wir nicht dann, anders als der Apostel Paulus, unser Pastorenamt hinterfragen, an den Nagel hängen, die Flinte ins Korn werfen? Aber der Apostel Paulus nicht. Er hört, dass da Nöte sind und das macht der Apostel Paulus. Er lässt die Arbeit in Ephesus. Er macht sich aber eine längere Schiffsreise über die Ägäis. Eine Schiffsreise von Ephesus bis nach Korinth, ungefähr 800 Kilometer. Er nimmt Gefahren, er nimmt Druck, Er nimmt Ängste auf sich, um die Korinther ihnen ein wenig weiterzuhelfen. Er macht mit ihnen einen Blitzbesuch. Können wir nachlesen in 1. Korinther Kapitel 2, Vers 1. Also er kommt aus Ephesus, kommt nach Korinth. Er sucht das persönliche Gespräch, er sucht das Du. Er schaut den Korinthern in die Augen, er legt den Finger in die wunden Stellen. Er möchte die Dinge in Ordnung bringen. Aber was passiert? Die Korinther weisen ihn ab. Ja, sie beleidigen ihn sogar öffentlich. Können wir nachlesen in 2. Korinther 7, Vers 12. Und so geht der Apostel Paulus traurig und unverrichteter Dinge, kehrt er wieder zurück nach Ephesus. Und ich meine so die Enttäuschung des Apostels Paulus mit Händen greifen zu können. Das ist die Traurigkeit dieses Mannes, der Schmerz seiner Seele. Und über diesem Schmerz schreibt er einen weiteren Brief, unseren, nicht den da, sondern einen Brief, den er auch Tränenbrief nennt. Können wir nachlesen, 2. Korinther 2, Vers 4. Er schreibt: Ich schrieb euch aus großer Bedrängnis und innerer Beklemmung mit vielen Tränen. Also er schreibt ihnen einen Tränenbrief. Er wurde abgelehnt, er kam extra nach Korinth, wurde zurückgewiesen und dann kehrt er wieder nach Ephesus zurück, setzt sich hin und er schreibt einen weiteren Brief, einen Brief voller Tränen. Auch dieser Brief, den Tränenbrief, ist nicht erhalten. Und was macht Paulus? Er macht dennoch weiter. Er macht dennoch weiter, trotz der vielen negativen Erfahrungen. Und diesen Tränenbrief, er begibt dann der Apostel Paulus dem Titus. Und er schickt den Titus auf den Weg und sagt: Titus, geh nach Korinth und überbring der Gemeinde in Korinth, bring diesen Tränenbrief, den Brief meiner Seele, den Brief, wo ich mein ganzes Herz hineingelegt habe. Der Titus macht sich auf den Weg und der Apostel Paulus, er ist innerlich so voller Unruhe. Nehmen die Korinther diesen Brief jetzt an? Ändern sie ihr Leben? Der Apostel Paulus, er ist hin und her gerissen, voller Sorge. Es sind ja seine geistlichen Kinder. Gehen sie auf das ein, was der Herr mir aufs Herz gelegt hat, was ich ihnen als Apostel zu sagen habe? Das Herz des Paulus ist völlig angespannt. Und wisst ihr, das Ziel des Apostels Paulus ist nicht, die Gemeinde in Korinth kaputt zu machen, sondern er schreibt voller Traurigkeit, können wir nachlesen, 2. Korinther 2, Vers 4b, wo er sagt: Aber ich wollte euch nicht traurig machen. Ihr solltet viel mehr sehen, wie sehr ich euch liebe. Und das Herz des Paulus ist so angespannt. Wie nehmen die Korinther diese Botschaft auf? Wie stellen sie sich zum Wort Gottes? Und diese Fragen bewegen den Paulus. Und aus dieser Sorge heraus hält er es nicht mehr aus. Nein, er lässt alles stehen und liegen. Er macht sich auf dem Titus entgegen, um von Titus, der den Brief in Korinth übergeben hatte, der nun auf dem Rückweg war von Korinth zurück zum Apostel Paulus, um diesem Titus entgegenzugehen, um von Titus eins zu eins zu erfahren, wie die Korinther seinen Tränenbrief aufgenommen haben. Wir können das nachlesen, 2. Korinther 2, Vers 13. Da sagt der Apostel Paulus: Ich war innerlich voller Unruhe, weil mein Bruder Titus nicht kam. Deshalb nahm ich Abschied und reiste nach Mazedonien, weil das heißt, er war auf dem Weg dann dem Titus entgegen, um ihn zu treffen. Und dort endlich trifft dann der Apostel Paulus den Titus. Können wir nachlesen? 2. Korinther 7, Vers 6. Und jetzt sprudelt es so aus dem Apostel Paulus heraus. Er kann gar nicht anders, er jubelt. Weil der Titus überbringt ihm gute Nachricht. Die Gemeinde in Korinth hat diesen Tränenbrief angenommen. Der Apostel Paulus, er ist voller Jubel, weil das, was er bewirken wollte, in einer Veränderung, Umgestaltung in das Bild Jesus, hat ein Teil der Gemeinde angenommen. Ja, sie haben Buße getan, sie haben ihren Lebensstil geändert. Und so sehen wir, wie dem Apostel Paulus ein riesengroßer Stein vom Herzen fällt. Können wir nachlesen, 2. Korinther 7, ab Vers 6.
Da sagt er nämlich: Doch Gott, der die Niedergeschlagenen tröstet, und Paulus war niedergeschlagen wegen der Situation der Korinther. Doch Gott, der die Niedergeschlagenen tröstet und ermutigt, hat uns durch die Ankunft von Titus neuen Mut gegeben. Und nicht nur durch seine Ankunft als solche, sondern auch dadurch, dass die Begegnung mit euch ihn, also den Titus, ermutigt hat. Also das heißt, der Titus kam nach Korinth mit dem Tränenbrief, hat es ihnen vorgelesen, ihnen unterbreitet, und dann wurde der Titus so ermutigt, weil er gesehen hat, dass die Gemeinde in Korinth sich verändert. Und deswegen kommt er mit dieser freudigen Nachricht, erzählt es an Paulus, und der Paulus ist selbst ermutigt, dass die Begegnung mit euch ihn so ermutigt hat. Er hat uns nämlich berichtet, wie sehr ihr euch nach uns sehnt. Ja, wie leid euch das Vorgefallene tut und wie entschieden ihr euch nun für mich einsetzt. Faszinierend. Was für ein Wechsel, welche Veränderung. Die Mühen, die Kämpfe, die Anstrengungen des Paulus, das war alles nicht vergeblich gewesen. Der Einsatz hat sich gelohnt, die Beharrlichkeit ausgezahlt. Und deswegen kann Paulus sagen, 2. Korinther 7, Vers 7, das alles hat meine Freude noch viel, viel größer gemacht. Also Paulus hat sich diese Ziele gesetzt: Ich möchte die Korinther erreichen, ich möchte sie wieder zurückführen, die Gemeinschaft mit dem Herrn. Ich möchte, dass doch wieder da etwas Lebendiges ist, eine lebendige Beziehung. Und dieses Ziel hat Paulus erreicht. Es ist ein Etappenziel. Paulus weiß, noch ist das Rennen nicht gewonnen. Noch ist die Gemeinde nicht ganz mit dem Herrn Jesus unterwegs. Eine Schlacht wurde geschlagen, aber noch nicht der Krieg gewonnen. Sie hatten Buße getan, neue Wege eingeschlagen, waren mit Gott unterwegs. Aber Paulus weiß, leider gibt es in Korinth immer noch größere Nöte. Und diese Nöte werden verursacht durch Menschen, die zwar äußerlich fromm sind, aber innerlich total gegen den Apostel Paulus, seine Botschaft, sein Wirken eingestellt sind. Können Sie nachlesen, 2. Korinther 11, Vers 3 oder 2. Korinther 11, Vers 13, 2. Korinther 11, 5 bis 6. Und diese Menschen, die waren nicht nur gegen den Apostel Paulus negativ eingestellt, sondern sie haben sogar ein falsches Evangelium gepredigt. Die haben das Apostelamt des Paulus in Frage gestellt. Ja, sie boykottierten die Botschaft des Evangeliums vom Apostel Paulus. Und nun, was tut Paulus? Wieder schmeißt er die Flinte ins Korn? Gibt er auf? Sagt er, das hat doch alles keinen Sinn? Jetzt habe ich meinen Tränenbrief geschickt. Die haben keine Buße getan. Der Apostel Paulus macht dennoch weiter. Er lässt sich nicht abweisen. Er bleibt am Ball. Und er setzt sich wieder hin. Er schreibt wieder einen Brief. Und dieser Brief ist unser 2. Korintherbrief. Es ist ein Brief voller Trost. Es ist ein Brief über den Gott des Trostes. Es ist ein Brief über den Gott der Hoffnung. Es ist ein Brief über den Vater der Erbarmungen. Es ist ein Brief über den Gott des Lichtes. Es ist ein Brief, dass Gott arm wurde für uns. Es ist ein Brief der Versöhnung. Es ist ein Brief der Gewissheit. Es ist ein Brief, dass Jesus Christus durch seinen Heiligen Geist in uns wohnt. Was für ein Gegensatz. Hier die Gläubigen in Korinth, die sich gegen Apostel Paulus stellen. Die Menschen, die sein Amt hinterfragen. Die Menschen, die ihn boykottieren. Und hier der Apostel Paulus. Er macht über diese Notsituation in Korinth machte Gott selber groß. Über der Notsituation in Korinth, den Menschen, die so viel gegen ihn arbeiten, da weckt er Hoffnung, indem er hinweist auf Jesus. Er predigt Versöhnung. Er jubelt über die Gewissheit der Erlösung. Er ist voller Erbarmen. Paulus gibt nicht auf. Und was für ein Ansporn auch für uns. Wie schnell schmeißen wir die Flinte ins Korn? Ich vergesse nie, ich werde das nie vergessen. Ich war unterwegs, einen Jugendlichen abzuholen für die Jugendstunde. Und die Mutter sagt zu mir: Das hat doch alles keinen Sinn. Für was holst du denn noch ab für die Jugendstunde? Deine Mutter hat resigniert über den Zuständen ihrer Kinder. Ganz anders der Apostel Paulus. Der Apostel Paulus, er könnte resigniert sein. Er könnte niedergeschlagen sein. Er könnte traurig sein. Er könnte sagen, das hat doch alles keinen Sinn. Wie viel hat er schon investiert? Aber der Paulus, er macht allen Widerständen zum Trotz, macht er weiter. Trotz der Anfeindungen, die ihn persönlich sogar betreffen, lässt er sich nicht entmutigen. Trotz der widrigen Umstände lässt er sich nicht abhalten. Er lässt sich nicht abhalten, das zu predigen, die Hoffnung weiterzugeben, von der er schnell beschreibt in 1. Korinther 1, 18. Denn sie ist doch die Kraft Gottes für einen jeden, der da glaubt. Von dieser Kraft lässt er sich nicht abbringen. Paulus ringt um die Korinther. Ja, er ringt so stark für diese Korinther, dass er schreibt im 2. Korintherbrief 11, Vers 2, denn ich kämpfe mit leidenschaftlichem Eifer um euch, mit einem solchen Eifer, den Gott selbst in mir geweckt hat. Ja, ich kämpfe wie ein Vater für seine Tochter, der seine Tochter mit einem Mann verlobt hat. So habe ich auch euch Christus verlobt und mir liegt alles daran, ihm, Christus, eine reine, unberührte Braut zuzuführen. Also so wie ein Vater kämpft für die Reinheit seiner Tochter, so kämpft der Apostel Paulus für die Reinheit der Korinther. Er möchte die Korinther vollkommen in Jesus darstellen. Und deswegen braucht Paulus dieses Bild der Braut. Diese Braut vollkommen im Hochzeitsgewand. Herrlich in ihrem Schmuck, wunderschön an ihrem Tag. Und so möchte der Apostel Paulus die Gemeinde Korinth vor Jesus hinstellen. Dass er eines Tages sagen kann, wie es auch heißt im Hohelied, Hohelied Vers 4, Kapitel 4, Vers 7, alles an dir, meine Freundin, ist schön und kein Makel ist an dir. Sind wir so überzeugt, so eingenommen von dem, dass wir die Gemeinde Jesus doch vor Jesus hinstellen sollen, als makellos, rein, heilig, wunderschön in ihrem Schmuck, alles geschmückt durch Jesus Christus. Das will der Apostel Paulus. Paulus will das für die Gemeinde in Korinth. Herrlich, wunderbar, rein. Das ist die Stellung, die wir haben in Jesus. Wenn du ein Kind Gottes bist, das ist deine Stellung, die du hast in Jesus. Darum ist jemand in Christus, ist er eine neue Kreatur. Das Alte ist vergangen, siehe, etwas Neues ist geworden. Leider ist der Zustand der Gemeinde in Korinth oder einige der Leute in Korinth nicht so, wie es eigentlich die Bibel sagt, dass sie sein sollten. Leider driftet das auseinander, nämlich die Stellung in Jesus und ihr Zustand. Obwohl Paulus für sie gearbeitet hatte, dass doch das immer mehr harmoniert und zusammenkommt, waren da Leute in Korinth, die haben das ganz bewusst abgelehnt. Und Paulus ringt um sie und er sagt, in 2. Korinther 13, Vers 9 sagt er, dass ihr euch doch zurecht helfen lasst. Und das ist so ein schönes Wort, wenn er sagt, und ich lese euch das vor, 2. Korinther 13, Vers 9, und genau das ist es auch, worum wir beten, dass ihr euch zurecht helfen lasst. Zurecht helfen? Wie tönt es in euren Augen? Also wenn ich das lese, da jubelt mein Herz. Zurecht helfen, nicht zurechtweisen, nicht zurecht klopfen, nicht zurecht ermahnen, sondern zurecht helfen. Das heißt doch, das ist doch ein Miteinander, das ist doch ein Füreinander, das ist doch ein Zueinander. Da tönt doch heraus, also für mich tönt es heraus, ein wunderbarer Klang, nämlich des sich gegenseitigen Stützens, des miteinander in den Weg zu gehen, des einander Helfens. Komm, wie wir gesungen haben früher, worum geht's nicht als Solo-Christ, warum kann es allein nicht gehen? Wir wollen zusammen das Ziel erreichen. Und dieses Ziel beschreibt der Apostel Paulus in 2. Korinther 13, Vers 11. Da sagt er, liebe Geschwister, freut euch, lasst euch ermutigen und zurechtbringen, seid eines Sinnes und lebt in Frieden, dann wird der Gott der Liebe und des Friedens mit euch sein. Grüßt einander mit dem heiligen Kuss, das war damals anscheinend das Begrüßungszeichen. Das gibt es heute nicht mehr, ich bin auch froh darüber.
Ja, ich weiß noch gut, in Uruguay war das. Da waren wir im Landesinneren, da kommt so eine alte Oma, keine Zähne, ganz welkes Gesicht. Und dann nimmt sie mich bei beiden Ohren und drückt mir einen richtigen Schmatz auf den Mund. Dann habe ich gedacht, nächstes Mal schnell, hier, bin ich hier. Und deswegen, ich bin froh, dass es nicht mehr gibt, aber damals anscheinend war das ein Zeichen der Nähe, der Wertschätzung, der Achtung, ein Erkennungszeichen unter Christen. Es grüßen euch alle Heiligen, die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Das ist das Ziel. Paulus ringt um diese Gemeinde. Machen wir ganz kurz einen Überblick über den 2. Korintherbrief. Der 2. Korintherbrief kann man sehr gut einteilen in zwei Abteilungen. Kapitel 1 bis 9 und dann die nächsten Kapitel, nämlich 10 bis und mit 13. Kapitel 1 bis 9, wenn ihr das zu Hause lest, dann merkt ihr, es ist ein wunderbarer, weicher, freundlicher Stil. Und weil hier in Kapitel 1 bis 9 vom 2. Korintherbrief spricht der Apostel Paulus zu denen, die schon Buße getan haben, die schon umgedreht sind, die eingegangen sind auf den Tränenbrief. Er freut sich mit ihnen. Die hatten sein Wort angenommen. Die waren umgekehrt. Und deswegen ist in Kapitel 1 bis 9 der Apostel Paulus voller Freude. Er drückt das aus. Er ist voller Dankbarkeit, voller Ermutigung und Ansporn. Und wenn ihr dann die Kapitel 10 bis 13 lest, werdet ihr feststellen, hier ist der Apostel Paulus im Ton anders. Ernst. Nachdrücklich. Er wendet sich an die Gemeindeglieder, die ihn immer noch abwenden, also ihn immer noch ablehnen, die ihn zu Unrecht anklagen, die ihn in Frage stellen. Diese Gemeindeglieder, die sagen zum Apostel Paulus, du Paulus, du bist ja gar nicht zuverlässig. Die sagen zu ihm, du Paulus, auf dein Wort ist gar kein Verlass. Könnt ihr alles nachlesen, 2. Korinther 1, 17 und so, 2. Korinther und so weiter und so fort. Und sie sagen auch, du Paulus, du bist vom persönlichen Interesse getrieben. Du bist nicht integer. Und an die wendet er sich im Speziellen von Kapitel 9 bis 13. Und das bringt schlussendlich das Fass zum Überlaufen. Jetzt haben die Korinther, gerade die, die ihn ablehnten, eine Grenze überschritten. Und deswegen kommt nun Paulus und er redet hier nun mit apostolischer Autorität. Und er sagt, ab Kapitel 13, Vers 2, er sagt er Folgendes. Ich habe euch schon früher gewarnt, nämlich bei meinem zweiten Besuch. Ich habe euch da gewarnt und ich warne euch noch einmal, diesmal aus der Ferne. Und zwar gilt meine Warnung denen, die bis heute nicht mit ihren alten Sünden gebrochen haben und auch allen anderen. Wenn ich dieses Mal komme, dann werde ich keine Nachsicht üben. Der Apostel Paulus muss diese Leute, die sich immer noch gegen ihn stellen, die Nein sagen zum Evangelium Gottes, dann muss er nun mit apostolischer Vollmacht ihnen sagen, halt, jetzt ist die Grenze überschritten. Und dabei geht es dem Apostel Paulus nicht darum, um bloßzustellen. Es geht ihm auch nicht darum, um kaputt zu machen. Es geht ihm auch nicht darum, selber besser dazustehen. Nein, der Apostel Paulus, er will helfen. Der Apostel Paulus möchte auch diesen Menschen, die sich immer noch gegen ihn stellen, möchte er auch, dass sie zurechtkommen, dass sie lernen, mit Jesus wieder unterwegs zu sein, dass sie Vergebung, Erkenntnis der Sünde haben und Vergebung empfangen, dass Versöhnung und Heilung stattfinden darf. All das möchte ich. Und deswegen sagt er auch in Vers 10 von Kapitel 13, sagt er, ich möchte, wenn ich komme, ich möchte nicht streng oder hart durchgreifen müssen. Die Vollmacht, die hätte ich ja, sagt er. Aber der Herr hat sie mir nicht gegeben zum Niederreißen, sondern zum Aufbauen. Ich möchte euch zu Christus führen, damit ihr wirklich auch eine lebendige, echte Beziehung mit Jesus haben könnt. Paulus hat nur ein Ziel. Er möchte zurechthelfen. Er möchte, dass auch diese Christen anfangen, wieder den richtigen Weg zu gehen. Und in alledem sehen wir den Apostel Paulus als ein Seelenhirt. Wir sehen ihn als einer, der kämpft, wie ein Vater kämpft für seine Kinder. Der ringt,
der nicht nachlässt. Es ist das Herz eines Seelsorgers. Und so kommt der Apostel Paulus und er kämpft und er sagt zu ihnen, in Vers 12 von 2. Korinther 13, lasst euch zurechthelfen, nehmt euch meine mahnenden Worte zu Herzen, richtet euch ganz auf das gemeinsame Ziel aus und lebt in Frieden miteinander. Dann wird der Gott der Liebe und des Friedens mit euch sein. Wenn ihr das alles jetzt gehört habt, was geht euch da durch den Kopf? Kommt keine Frage in euch auf? Kommt nicht die Frage in euch auf, Paulus, wie hältst du das durch? Oder wenn man 1,5 Jahre arbeitet, im Ganzen 4 Briefe schreibt, immer wieder abgelehnt wird, immer wieder auch runtergefahren wird, immer wieder hingestellt wird, ihr Paulus, was du machst, ist ja nur im eigenen Interesse. Du suchst ja nur deinen eigenen Vorteil. Paulus, du bist ja gar kein richtiger Apostel. Paulus, dein Evangelium stimmt dir gar nicht. Was würdet ihr tun? Würdet ihr das aushalten? Und deswegen die Frage, die ich mir gestellt habe, ja Paulus, wie hältst du das aus? Wie kannst du einer solchen Verleumdung ausgesetzt sein und immer noch dich stark machen für die Korinther? Wie kannst du von den Korinthern solches Unrecht erfahren und sie trotzdem lieben? Wie kannst du, Paulus, solche Missgunst, also dass dir solche Missgunst entgegenschlägt und du wünschst ihnen immer noch das Beste, nämlich die tiefe, echte Beziehung zu Jesus? Ja, Paulus, wie kannst du, wenn du so runtergemacht wirst, wie kannst du für solche Menschen beten? Wie kannst du für solche Menschen kämpfen? Wie kannst du für solche Menschen, wie kannst du sie lieben? Ja, sie im Namen Jesus segnen. Wie ist das möglich? Wie ist es möglich, dass wir nicht den Mut verlieren? Dass wir die Flinte nicht ins Korn schmeißen? Wie ist das möglich? Ich glaube, die Antwort finden wir in unseren ersten Versen, die du gelesen hast, Josh, von unserem 2. Korintherbrief. Der Apostel Paulus sagt Folgendes, und ich glaube, das ist die Wurzel oder der Ursprung oder die Grundlage des Kämpfens des Apostels Paulus, dass er die Flinte nicht ins Korn geschmissen hat, weil er sagt, in Vers 4a, in allen unseren Nöten kommt er, da meint er Jesus, kommt Jesus uns mit Trost und Ermutigung zur Hilfe. In allen unseren Nöten, in der Beleidigung, im Niedermachen, in der Verleumdung, in Anklage, in Fragestellen, aber da kommt der Herr Jesus, er kommt auf den Apostel Paulus zu, mit allem Trost und Ermutigung, er kommt uns zu Hilfe. Und der Apostel Paulus spricht in diesen ersten Versen, spricht er 8-mal über diesen Gott des Trostes, über diesen überreichen Trost in Jesus, über die Teilnahme an diesem Trost, den Gott gibt. Und deswegen konnte Paulus das aushalten, ertragen. Er konnte das durchstehen, weil er immer wieder zu der Quelle ging, nämlich zu Jesus Christus. Ich kann mir gut vorstellen, als der Apostel Paulus so richtig müde war, das sehen wir auch in der Apostelgeschichte, wie der Apostel Paulus müde war, traurig, niedergeschlagen, vielleicht auch entmutigt, dann macht er sich auf den Weg ganz alleine. Während seine Brüder unterwegs sind mit dem Schiff, da steigt er aus und er ist 2-3 Tage einfach alleine unterwegs mit dem Herrn Jesus. Und ich kann mir gut vorstellen, wie der Apostel Paulus dort sein ganzes Herz immer wieder neu dem Herrn Jesus ausgeschüttet hat. Und er sucht den Gott des Trostes. Er sucht den Gott der Ermutigung. Er sucht den Gott, von dem er schreibt in 2. Korinther Kapitel 1, die Verse 1 bis und mit Vers 11. Paulus konnte aushalten, Paulus konnte ertragen, Paulus konnte erdulden, weil er mit Jesus unterwegs war. Weil Jesus ihn tröstete, weil Jesus ihn ermutigte, weil der Heilige Geist in ihm wohnte und ihn stärkte. Und da sagte Paulus, und weil es so ist, kann er Folgendes sagen in Vers 4b. Und deshalb können wir dann auch anderen Mut machen, die sich ebenfalls in irgendeiner Not befinden. Wir geben ihnen den Trost und die Ermutigung weiter, die wir selbst von Gott bekommen. Paulus kannte den Gott der Hoffnung, Vers 9. Er kannte den Gott der Rettung, Vers 10. Er wusste um die Macht des Gebets, Vers 11. Und er rechnete täglich mit der Wiederkunft Jesu, Vers 14. Wie sind wir unterwegs? Sind wir Menschen des Trostes, Menschen der Ermutigung? Wenn wir das nicht sind, dann sollten wir uns vielleicht auch fragen, ja, kennen wir den Gott der Rettung? Kennen wir die Macht des Gebets? Rechnen wir damit, dass der Herr Jesus wiederkommt? Können wir Mut machen, weil wir selber ermutigt wurden? Der Paulus, er wusste, Gott rettet, er wusste, Gott erhört Gebet, er wusste, Jesus kommt wieder, und aus diesem Wissen heraus kann er das alles aushalten. Und wenn er selber nicht mehr konnte, dann ging er zu diesem Kraftort, der Jesus Christus heißt. Er ging zu dem, der wirklich Realität ist. Jesus Christus ist kein Hirngespinst. Jesus Christus ist existent und real erfahrbar. Wie oft haben Menschen das schon erlebt? Wie oft habe ich das erlebt? Wie oft haben das andere erlebt? Wenn sie selber nicht mehr weiter konnten, es gingen zu dem, der weiter hilft. Sie gingen zu dem, von dem wir lesen. Vers 6, 2. Korinther 1, Vers 6. Wenn wir also Nöte durchmachen, geschieht das, damit ihr die mutmachende und rettende Kraft Gottes erlebt. Er ging zu dem, der Mut macht, der retten kann, der Kraft hat, der Gott heißt. Zu wem gehen wir? Und weil er das tat, heißt es dann, und wenn wir getröstet und ermutigt werden, bedeutet das auch für euch Trost und Ermutigung. Er hilft euch, standhaft die gleichen Leiden zu ertragen wie wir. Paulus, er erlebte viel Not, viele Anfechtungen, viele Leiden. Aber er wusste auch, dass da ein Gott ist, der tröstet, der Zuversicht schenkt. Und weil er das wusste und weil er zu diesem ging, kann er sagen in Vers 7, deshalb sind wir voll von Hoffnung und Zuversicht, wenn wir an euch denken. Und er kann sogar sagen, wenn wir an euch denken, obwohl ihr nicht den klaren Weg gehen wollt, wir wissen, dass Gott mit euch ans Ziel kommt. Wir kämpfen für euch, wir ringen für euch, wir lassen euch nicht los, wir lassen uns nicht abhalten, für euch einzustehen. Und deshalb kann er sagen, deshalb sind wir voller Hoffnung, voller Zuversicht, wenn wir an euch denken, denn wir wissen, genauso wie ihr an den Nöten teilhabt, habt ihr auch an dem Trost und der Ermutigung teil. Paulus wusste, mit Christus unterwegs zu sein, bedeutet nicht, keine Probleme zu haben. Mit Christus unterwegs zu sein, bedeutet nicht, von Anfechtungen verschont zu bleiben. Es bedeutet nicht, alle Tage Sonnenschein. Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass das, was jetzt in Holland oder in Belgien oder auch in Deutschland passiert, mit diesen Überschwemmungen und all das, da sind sicher viele, viele Christen auch betroffen. Aber wie gehen sie mit dem um? Paulus schreibt in Vers 8 und 9 von unserem Kapitel, ihr müsst nämlich wissen, ihr Geschwister, dass das, was wir in der Provinz Asien durchmachten, so überaus schwer auf uns lastete und unsere Kräfte so sehr überstieg, dass wir schließlich nicht einmal mehr damit rechneten, mit dem Leben davonzukommen. Wir kamen uns vor, als wäre das Todesurteil über uns gesprochen worden. Paulus kommt in solche Situationen, dass er nicht mehr weiter weiß. Könnt ihr auch gerne nachlesen, 2. Korinther Kapitel 11, wo ein ganzes Palmares aufgeführt wird, was der Apostel Paulus alles durchmachen musste, um des Evangeliums willen. Aber dieses göttliche Aber lässt den Paulus weitermachen. Dieses göttliche Aber, das wir sehen in Vers 19, in Vers 9 bis 10 von Kapitel 1, wo er sagt, ja, wir fühlten uns schon dem Tode geweiht. Und dann sagt er, aber dieses große aber wir sollten lernen, unser Vertrauen nicht auf uns selbst zu setzen, sondern auf Gott. Der große Apostel Paulus muss das lernen. Er wird in die tiefsten Tiefen geführt, in die größten Nöte, in das Abschiednehmen sogar vom Leben. Und dann sagt er, ja, wir fühlten uns schon dem Tode geweiht. Aber wir sollten lernen, unser Vertrauen nicht auf uns selbst zu setzen, sondern auf Gott, der die Toten lebendig macht. Und er hat uns ja von einem sicheren Tod gerettet und rettet uns noch. Auf ihm ruht unsere Hoffnung. Und er wird auch uns in Zukunft retten. Da ist Gewissheit, dass Gott alles, wirklich alles in unserem Leben im Griff hat. Da ist die Erfahrung, die er erfahren durfte, Gott enttäuscht nie. Da ist das Wissen, Gott hat das letzte Wort, der alle Dinge mit seinem kräftigen Wort trägt. Da ist die Zuversicht, er wird uns auch in Zukunft retten. Noch einmal, wie kann Paulus das aushalten? Wie können wir das aushalten in unserer Zeit? Wie können wir dem Druck standhalten? Die Antwort auf diese Frage: Gott selbst ist es. Gott selbst ist es, der uns zur Seite steht, wenn wir selber nicht mehr können. Gott selbst ist es, der uns trägt, der uns hält. Gott selbst ist es, der uns in seine Hände gezeichnet hat, in seine Seiten. Gott selbst ist es, der gesagt hat, dass er uns nicht verlassen noch versäumen wird. Gott selbst ist es, der uns ans Ziel bringt. Und deswegen sagt dann Paulus in Vers 21 und 22 von unserem Kapitel, und das möchte ich Ihnen einfach als Ermutigung weitergeben: Fliehen Sie zu diesem Gott, wenn Sie selber nicht mehr können. Wenn Sie keine Antworten mehr haben, wenn Ihre Kinder nicht so kommen, wie Sie gerne hätten, hören Sie nicht auf, den Gott des Himmels zu bestürmen. Hören Sie nicht auf, Ihre Kinder, Enkelkinder, Ehepartner zu beten. Selbst dann, wenn sich das nicht erfüllt, solange sie leben. Aber Gott erhört Gebet. Und deswegen sagt Paulus in 2. Korinther 1, Vers 21, Gott selbst ist es, der uns zusammen mit euch im Glauben an Christus, seinen Gesalbten, festigt. Er hat uns alle gesalbt und damit in seinen Dienst gestellt. Er hat uns auch sein Siegel aufgedrückt. Und damals, wenn man ein Siegel aufdrückte auf etwas, das kennt man von Argentinien, von Uruguay, wenn man eine Kuh ein Siegel aufdrückt, ein Brandzeichen macht, dann weiß man, diese Kuh gehört mir. Ich sage nicht, dass Sie eine Kuh sind, verstehen Sie mich richtig. Aber wenn Gottes Geist sein Siegel auf Sie gedrückt hat, wenn Sie ein Kind Gottes sind, wenn Jesus in Ihrem Leben wohnt, dann ist das Siegel des lebendigen Gottes in Ihrem Leben und er wird Sie nie, aber auch gar nie loslassen. Er wird mit Ihnen ans Ziel kommen und deswegen, Gott selbst ist es, der uns zusammen mit euch im Glauben an Christus seinen Gesalbten festigt. Er hält euch fest. Er kommt mit euch ans Ziel. Er hat sie in seinen Dienst gestellt. Egal wo sie sind, ob sie jetzt Hausfrau sind oder in der Pflege arbeiten, ob sie irgendwo in der Garage sind oder Chefsekretärin, spielt alles keine Rolle. Gott hat sie in seinen Dienst gestellt. Halten Sie am Herrn Jesus fest, auch in dieser Zeit, die nicht einfach ist. Er hat sie in seinen Dienst gestellt. Und sagt der Apostel Paulus, geht weiter, und hat uns auch sein Siegel aufgedrückt, als Bestätigung dafür. Und wenn sein Siegel aufgedrückt ist, heißt das, schauen wir mal, der Samuel, die Eva, der Marco und wie sie alle heißen, sie sind mein Eigentum. Sie gehören mir und niemand, heißt es im Römerbrief, nichts und niemand kann sie aus meiner Hand reißen. Gehen Sie froh durch das Leben, getrost weiter. Schauen Sie in den Spiegel und sagen, Herr Jesus, danke, dass du mich erlöst hast und danke dafür, dass du mit mir ans Ziel kommst, durch Höhen und Tiefen. Lassen Sie sich durch unsere Zeit nicht entmutigen. Der Apostel Paulus hatte so viele Dinge, die ihn entmutigt halten können, aber er hält einfach dem Gott fest. Gott selbst ist es, der uns zusammen mit eurem Glauben an Christus, seinen Gesalbten, festigt. Er hat uns alle gesalbt und damit in seinen Dienst gestellt. Er hat uns auch sein Siegel aufgedrückt als Bestätigung dafür, dass wir jetzt sein Eigentum sind. Und er hat uns seinen Geist ins Herz gegeben, als Unterpfand und Anzahlung dafür, was er uns noch schenken will, nämlich das ewige Leben. Er kommt bald, wir wissen nicht wann, es könnte heute sein. Und wenn Jesus kommt, dann wird dieses Siegel, dieses Unterpfand, wird dann eingelöst. Wir werden ewig bei ihm sein. Und deswegen machen Sie weiter. Hören Sie nicht auf. Machen Sie es nicht wie diese Mutter, die die Flinte ins Korn geschmissen hat. Nein, beten Sie weiter, glauben Sie weiter, ringen Sie weiter. Das ist und bleibt und darf unsere Aufgabe sein. Und diese Faktoren waren es, die einen Apostel Paulus befähigten, nämlich das Wissen, dass Gott der Ursprung unseres Glaubens und auch Lebens ist. Es war das Wissen des Apostel Paulus, darf auch Ihr Wissen sein, dass er uns zu seinem Eigentum gemacht hat. Es ist das Wissen, dass Jesus Christus mit jedem seiner Kinder ans Ziel kommt. Es ist das Wissen, dass Jesus durch seinen Heiligen Geist in unseren Herzen wohnt. Und es ist das Wissen, dass er uns alle in seinen Dienst gestellt hat.
Und deswegen konnte Paulus diese Widerwärtigkeiten ertragen, konnte aushalten, weil er ganz nahe bei diesem Gott, den er kannte, bei diesem Gott, wo er sagt, Gott selbst ist es, der uns zusammen mit euch im Glauben an Christus seine Gesalbten festigt. Dieses Wissen war es, den der Apostel Paulus durchgetragen hat. Und deswegen halten wir an diesem Gott fest, an dem Gott der Bibel, an dem Gott der Treue, an dem Gott der Ermutigung, an dem Gott der Hoffnung. Und Jesus Christus möge sie tief und reich segnen. Lass uns still werden und beten. Herr Jesus, danke dafür, dass du ein wunderbarer Gott bist, ein Gott des Trostes, ein Gott der Hoffnung. Und wir sehen an Apostel Paulus, wie er ringt, wie er kämpft für die Gemeinde in Korinth. Trotz der Absage der Korinther, trotz der Niederlage der Korinther, trotz der Entmutigung durch die Korinther, trotz der Verleumdung durch die Korinther, er hat an seiner Aufgabe festgehalten. Er ging den Weg mit ihr, hat sie gesegnet, hat sie geliebt, hat sie zurechtgewiesen, hat sie ermuntert. Und Herr Jesus, schenkt, dass wir das auch dürfen, innerhalb von unserer Gemeinde, innerhalb von unseren Aufgaben, die du uns gegeben hast. Schenke, Herr Jesus, dass wir einfach immer wieder neu nur dich vor Augen haben, so wie der Apostel Paulus. Dass er hatte Jesus vor Augen. Und lass auch mich, lass uns dich immer vor Augen haben. Jeden Tag neu. Und Herr Jesus, danke dafür, dass du mit uns ans Ziel kommst. Danke dafür, dass du bald kommst. Und danke dafür, Herr Jesus, dass wir heute mit deiner Wiederkunft rechnen dürfen. Danke dafür und komme bald. Amen.